Herzlich willkommen zu Wortreich, dem Predigt-Podcast, in dem wir spannende Predigten zu biblischen Themen und Texten von verschiedenen Sprechern teilen. Tauche mit uns ein in die Welt der Bibel. Mach es dir bequem und lass dich von den Worten reich beschenken. Gottes Segen.
Unser Vater, alle Ehre deinem Namen. Dankeschön für das wunderschöne Lied. Und ich möchte an der Stelle euch ganz herzlich begrüßen hier in der Adventgemeinde Bogenhofen. Und ich möchte euch Danke sagen auch für den Vertrauensvorschuss, dass ich euch als Prediger dienen darf. Und es ist mir eine große Freude. Ich hätte nicht gedacht, dass ich nach so vielen Jahren irgendwann mal wieder an meine Alma Mater zurückkehren würde. Hier, wo ich einst gelernt habe. An den Füßen von Jesus Christus. Seine gute Nachricht der ganzen Welt zu bringen. Und ich freue mich einfach, dass wir heute hier sein dürfen, um von ihm zu hören. Sei herzlich willkommen. Ich habe die Predigt heute übertitelt mit dem Titel Der verschwenderische Vater. Vor einiger Zeit kam eine Freundin zu mir und fragte mich, Alejandro, da gibt es eine Person in meiner Nähe, der ich noch einmal begegnen werde. Und ich frage mich, was kann ich ihr mitgeben aus der Bibel? Was würdest du mir raten? Ich habe nur diese eine Möglichkeit, nochmal mit ihr gemeinsam über Gott zu sprechen. Und das ist so ein bisschen die Herausforderung für Adventisten und andere Christen, die schon so viel wissen, dass man aus dem gesamten Fundus rausnimmt, was soll ich denn jetzt erzählen? Das Buch ist jetzt gerade nicht dünn. Und so fragte sie mich, was soll ich dieser Person erzählen? Und dann könnte man anfangen. Naja, man könnte diesen Text, diesen Text, diesen Text. Und ich glaube, es gibt sehr viele Texte, die man nehmen kann. Aber in dem Moment, und das ist etwas, was mir persönlich auch selber sehr zu Herzen gegangen ist, in dem Moment habe ich ihr gesagt, nimm Lukas Kapitel 15, die Geschichte von dem Vater und seinen beiden Söhnen. Diese Geschichte ist nicht nur Weltliteratur, diese Geschichte ist meines Erachtens nach der Königsweg schlechthin. Und diesen Text möchte ich gerne mit euch heute teilen. Auf allen Bildern, die du siehst, in allen Bibeln, die du liest und in den meisten Köpfen der Menschen, auch wenn du Google fragst und du das eingibst, wirst du immer den Titel finden, der verlorene Sohn. Das ist so tief in unseren Köpfen eingraviert und hineinversunken, dass wir an den einen Sohn denken, an diesen jüngeren Sohn, der im Teil 1 dieser Geschichte von Jesus erwähnt wird. Ein Leben in Saus und Braus, der dann irgendwann bereut, heimkehrt und angenommen wird und dann wird ein großes Fest gefeiert. Ja oder nein, die Geschichte kennen wir, haben wir gehört. Und wir, wenn wir das dann hören, wir sind dann innerlich vielleicht bewegt. Es ist eine Geschichte, die irgendwie zu Herzen geht. Das sind zwei Generationen, der Sohn, der Vater, sie umarmen sich. Wie oft würden wir uns wünschen, wenn wir in unsere eigenen Familien schauen, dass so etwas wieder geschieht? Ich glaube, ich weiß, wovon ich spreche. Wie sehr würden wir uns das heute auch wünschen? Du als Jugendlicher, der du die Frage stellst, wie schaut's aus zu Hause? Oder wir als Eltern, wo sind unsere Kinder? Wir würden uns das wünschen und manchmal, wenn wir das dann lesen, sind wir bewegt innerlich und denken uns, ach, wahrscheinlich damals die Zuhörer von Jesus, die hat es wahrscheinlich auch voll gepackt und berührt und sie waren sicherlich emotional bewegt. Was für eine Geschichte. Unterschwellig, muss ich jetzt aber schon sagen, erzeugt dieses Bild von den verlorenen Söhnen, die wieder heimkehren, so ein bisschen eine Einseitigkeit. Ich habe einen guten Freund und seine Geschichte ist extrem bewegend. Er war einmal Bordellbesitzer, hat Jesus Christus kennengelernt und ist heute malender Evangelist. Und immer, wo ich diese Geschichte gehört habe, und sie ist echt bewegend und krass, und ich sage, praise the Lord for that. Dann höre ich so, und wieder ist ein verlorener Sohn heimgekehrt. Die verlorene Sohn-Heimhol-Story. Ich frage mich, ob das nicht ein bisschen ein einseitiges Bild ist von dem, was Jesus damals den Menschen wohl hat sagen wollen. Auch vielleicht in dem, wie wir über Mission denken. Die Verlorenen heimholen. Was ist mit denen, die nicht so verloren sind? Ich glaube, dass wenn wir diese Geschichte uns heute genau ein bisschen anschauen, dass die Zuhörer von damals aus der Zeit Jesu, wo Jesus diese Geschichte erzählt hat, ich glaube nicht, dass die so emotional bewegt war, wie wir vielleicht heute, wenn wir das hören. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass die Menschen damals schockiert waren über die Geschichte. Fassungslos. Dass sie sich vielleicht gedacht haben, Jesus, wie kannst du nur sowas erzählen? Ihr fragt euch vielleicht, wie kommst du auf so eine Idee? Okay. Wenn wir unseren Bibelschülern beibringen wollen, wie wir die Bibel lesen, dann sagen wir oft zwei Dinge, die ganz wichtig sind, wenn wir die Bibel verstehen wollen. Erstens, was sagt die Geschichte über Gott? Und zweitens, was sagt die Geschichte über uns Menschen? Und ich möchte noch einen dritten Punkt hinzufügen. Was sagt uns diese Geschichte drittens über Erlösung? Diese drei Punkte, okay? Erstens, was sagt die Geschichte über Gott? Was sagt die Geschichte über uns Menschen? Was sagt die Geschichte über Erlösung? Sind wir bereit? Schauen Sie den ersten Punkt an. Was sagt die Geschichte über Gott? Die Geschichte hat insgesamt drei Charaktere und nicht nur einen, von dem dann immer gesprochen wird, der verlorene Sohn. Es ist ein Vater in erster Linie, der zwei Söhne hat. Und ich würde an dieser Stelle plädieren, dass wir den Fokus auf den Vater legen. Warum? Weil der Vater der Erste ist, der erwähnt wird. Schauen wir uns das an, Vers 11. Ein Mensch hat zwei Söhne. Und weil der Vater die Person ist, die wie ein roter Faden sich durch diese Erzählung von Jesus durchzieht. Und weil der Vater der Connector ist zwischen dem ersten Teil der Geschichte und dem zweiten Teil der Geschichte. Und weil es der Vater ist, der am Ende das Ganze auch beendet. Wenn wir dann mit dem Fokus durch die Geschichte gehen, fällt uns Folgendes auf. Schauen wir uns das an. Vers 12. Da kommt nun der Jüngere und er will sein Erbe haben. Gib mir, Vater, das Erbteil, das mir zusteht. Es war so damals in der alten Zeit, der Erstgeborene, der bekam immer doppelt so viel wie der Zweite. Mit anderen Worten, der Jüngere hatte eigentlich weniger zu sagen und hat im Grunde genommen auch weniger bekommen. Aber das Schlimme an der ganzen Geschichte ist, ein Erbe. Das können wir vielleicht ein bisschen nachvollziehen. Hey, come on. Wann wird das Erbe ausgeteilt? Wenn der Vater gestorben ist. Wenn er tot ist. Und was dieser Jüngere eigentlich seinem Vater hier direkt ins Gesicht sagt, ist, ich will den Besitz und mein Erbe, aber nicht dich. Sag das mal deinem Vater ins Gesicht oder deinen Eltern. Ich will schauen, was rausspringt aus meiner Familie, aber Interesse an euch selbst habe ich nicht. Das tut weh. Das schmerzt. Ganz ehrlich, im alten Orient ist vielleicht ein bisschen eine andere Kultur als unsere. Wir würden vielleicht sagen, okay, wir handeln das ein bisschen aus und vielleicht teilt man das dann auf die Kinder auf und dann hat jeder ein bisschen seinen Teil, machen wir heute manchmal. Im alten Orient hätte ein normaler Vater diesen Sohn nicht beerbt, sondern enterbt. Wie kannst du es wagen? Moment mal. Ja, nicht so schnell, Alejandro. Was ist, wenn der Vater irgend so ein altorientalischer Tyrann war? Das weiß ich ja gar nicht, wie er seine Kinder behandelt hat. Es kann ja sein, dass der Vater seine Kinder nicht gut behandelt hat, dass er vielleicht dominant war, dass er sie vielleicht gedemütigt hat. Es gibt heute Familien und ich weiß, dass es auch manche in unseren eigenen Reihen gibt, die sich heute nicht leicht tun, nach Hause zu gehen. Weil sie zu Hause Dinge erleben, wo sie manchmal lieber sagen würden, ich laufe weg, ich gehe. Und ganz ehrlich, falls das so eine Geschichte gewesen wäre, ich hätte den Jüngeren verstanden.
Aber dieser Vater ist nicht so. Warum? Woher wissen wir das? Schauen wir uns den zweiten Teil an von Vers 12. Es heißt dort, und er, nämlich der Vater, teilte Hab und Gut unter sie. Er verteilt das Erbe. Er gibt es sogar. Obwohl der Sohn ihm das ins Gesicht schmettert und der Vater ihn enterben könnte. Er macht's. Er tut's. Und er gibt ihnen das Land. Sein Besitz. Wir denken uns, okay, ja, dann teilst du halt dein Erbe auf, zahlst halt einen Teil aus von deinem Besitz und wir überlegen auch ganz abgebrüht rational über unsere Erbschaftsgeschichten, oder? Von einer Generation zur anderen. Aber das war damals nicht so einfach wie bei uns. Warum? Weil es nicht nur um Besitz und Land ging, und das finden wir hier in dem Text sogar drin stehen, der Vater gibt seine Identität her. Der Vater gibt seine Wurzeln her. Der Vater, der gibt sein Leben her. Obwohl er noch lebendig dasteht. Ja, woher wissen wir das? Das steht da drinnen. Denn das Wort, was Luther übersetzt mit Hab und Gut oder das Erbe ist, das steht im Griechischen das Wort Bios. Leben. Der Vater teilt sein Leben unter die beiden auf. Das ist nicht nur Besitz. Und damals in solchen Kulturen ist nämlich Grund, Land, das war deine Identität. Als Gott zu Abraham sagte, geh aus deinem Vaterland, aus deiner Sippschaft in ein Land, was ich dir zeigen werde. Gott ruft ihn raus und reißt ihn aus seiner Identität raus, in der er aufgewachsen ist. Und was dieser Vater macht, ist, er gibt seine Identität auf, er gibt sein Leben her, er schenkt diesen Söhnen sein Leben und seine Vergangenheit und er gibt sich auf. Der Vater lässt sich in der Gegenwart seines Sohnes verhöhnen, verlachen, beleidigen und er hält diese ablehnende Liebe aus. Er hält es aus. Was meint ihr wohl, was die Zuhörer, die damals bei Jesus standen, in dem Moment gedacht haben? No way! Hey, wie kann denn nur dieser Vater? Was für eine Demütigung, wenn das in meiner Familie passieren würde. Ich könnte mich nie mehr blicken lassen, ich hätte mein Gesicht verloren. Was für eine Schande. Ich könnte nicht mehr auf die Straße gehen. Aber dieser Vater tut es. Und der Junge packt die Sachen und geht. Und dann macht er sein Leben. Und irgendwann merkt dieser Junge, hey Mann, ich war schon richtig dumm. Denn jetzt habe ich nichts mehr. Und dann merkt er so plötzlich, irgendwie war das, glaube ich, doch nicht so eine schlaue Idee, irgendwie das einzufordern und abzuhauen. Und by the way, damals in der Kultur von Jesus ist man nicht abgehauen von zu Hause. Das kennen wir vielleicht, aber das hat man damals nicht gemacht. Das ist eine Sippe gewesen, die sind immer zusammengeblieben. Und dann denkt er sich, okay, ich habe einen Plan. Wie kann ich wieder zurückkommen? Ich mache mir einen Plan. Irgendwie ist es ihm schon durchs Herz gegangen, lesen wir. Aber er hat sich einen Plan gemacht, denn da steht in Vers 18 und 19, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Er möchte Tagelöhner werden. Ein Tagelöhner, das ist kein Sklave. Ein Tagelöhner ist jemand, der jeden Tag kommt und arbeitet. Und mit dieser Arbeit denkt er sich, damit kann ich ja das Ganze irgendwie wieder gut machen. Jetzt denken wir uns, ja, cooler Plan, ne? So ein Businessplan, voll ausgefeilt. Ich gehe so und so viele Stunden arbeiten und irgendwann habe ich das Geld vielleicht zusammengebracht und dann zahle ich es aus. Schuld ist bezahlt. Hey, Moment, wait a mal. Das ist dann mein Ansatz, wie wir in unserer Schuld-Unschuld-Kultur Schuld bereinigen. Aber wir befinden uns hier in einer Scham-Ehre-Kultur, in einer kollektiven Kultur, bei der eine Schande nicht durch einfaches Arbeiten wieder gut gemacht werden kann. Um die Ehre zurückzugewinnen, da muss man was anderes tun. Ich kann nicht einfach arbeiten. Das wäre so, als würde ich mir den Rettungsring selber zuwerfen. Versteht ihr? Ich tue was, damit das Ganze wieder erledigt ist. Wisst ihr, in solchen Kulturen, wer hier die Ehre wiederherstellen kann? Der Geschändete ist der Einzige, der die Ehre wiederherstellen kann. Spricht der Vater. Nur der Vater allein kann ihn rehabilitieren. Stellt euch vor, der Junge wäre zurückgekommen als Tagelöhner, hätte gearbeitet, wäre Tag ein und Tag aus, dort in diesem Dorf herumgelaufen und alle Leute, die die Story kennen und wissen, was er seinem Vater damals angetan hat, was meint ihr, was das für Side-Eye-Blicke gewesen wären? Die hätten ihn abwürdigend angeschaut. Das wäre nicht gegangen. Und dann kommt der Vers 20. Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Er hatte seinen Plan. Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn. Er lief, der Vater läuft, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Und dann lesen wir später noch, er kriegt ein Gewand, einen Ring und Schuhe und ein Kalb. Nämlich nicht irgendeins, sondern das richtig Fette. Das, was hier passiert, ist irgendwie strange. Denn für einen Patriarchen, für ein Sippenoberhaupt zu laufen, das war No-Go. Der hatte keine Jogginghose an. Der hat ein großes Gewand an, ein schönes Gewand, ein reiches Gewand. Und zu laufen, da müsste er mal alles hochziehen und sich Mühe geben und dann fängst du an zu schwitzen. Das tut man nicht als Patriarch. Und dann ist sowieso die Frage, wer hätte dann eigentlich laufen müssen? Hätte nicht, wie damals der Gerasener, der Jesus sah, der auf Jesus zulief und sich vor ihm niederwarf, hätte nicht ein anderer, jetzt in dem Fall hier der Junge, laufen müssen? Oder wie zum Beispiel der reiche Jüngling, der herbeilief, vor Jesus auf die Knie fiel und fragte, was soll ich tun? Wäre das nicht eher die Haltung, die wir erwarten würden? Es gibt nur eine einzige Story in der Bibel. Und das ist jetzt echt total interessant. Es gibt nur eine einzige Story, wo uns ein Patriarch begegnet, der jemanden sieht, den entgegenläuft, sogar niederfällt und dann sich ganz schnell beeilt, ein Kalb herzuholen, um dieses Kalb zubereiten zu lassen. Es gibt nur eine Story. Und das ist die Geschichte, mit der Gott seine Geschichte in dieser Welt begonnen hat, um seinen Segen in alle Völker und in die ganze Welt zu tragen. Das ist die Geschichte von Abraham. Und sei nur so viel dazu gesagt, Abraham, als er die drei Gäste sah, fiel er nieder. Und wir wissen vom Geist der Weissagung, wer einer dieser Gäste war. Und jetzt switchen wir zurück zu diesem Vater. Was meint ihr, wen dieser Vater in seinem Sohn gesehen hat? Und dann sehen wir Vers 22, das große Fest wird gefeiert. Er kriegt Kleidung, einen Ring, Schuhe, ein Kalb, alles für ihn. Der Junge muss nicht arbeiten. Es wird ihm alles geschenkt. Er bekommt es geschenkt. Er bekommt die Ehre von seinem Vater geschenkt.
Alright. Wir bekommen ein Bild von diesem Vater. Und wir denken uns, das ist ein ganz untypischer Vater für den Nahen Orient, für den Nahen Osten. Das ist komisch. Aber das ist ja nur die halbe Geschichte. Gehen wir in die zweite Geschichte über. Denn in dem Moment, wo der Vater ein großes Fest feiert für diesen Sohn, der zurückkommt und es der größte Tag seines Lebens ist, da wird aus dieser Freude des Vaters ein Riesenproblem mit dem anderen Sohn. Ein neuer Konflikt kommt auf und es wird uns gesagt, dass der ältere Bruder nicht im Haus ist, wo die Feier ist, sondern wo ist der ältere Bruder? Wo ist der ältere Bruder? Er ist am Feld. Und was macht man am Feld? Arbeiten. Mit wem zusammen? Mit den Knechten und mit den Tagelöhnern. Oh Mann, Moment. Hier kommen jetzt die Fäden zusammen. Hier kommen die Fäden zusammen. Ich sehe schon manche, die haben, da verlinkt sich gerade was. Der ist am Arbeiten. Und er hört Musik und er hört den Tanz. Und dann sagt einer von den Leuten, hey, dein Bruder ist zurückgekommen. Und weißt du was? Das fette Kalb liegt auf dem Teller. Njam, njam. Und wenn ich mit der Arbeit fertig bin, weiß ich schon, was ich heute mache. Ja? Kommst du auch mit? Wisst ihr, warum ich das so ein bisschen schmunzelnd sage? Weil so ein fettes Kalb, so ein gemästetes Kalb, das war nicht ein Essen, was man einfach als Familie sich privat gegönnt hat. Das hat man damals nicht gemacht. Ein gemästetes Kalb, das hat man, wenn überhaupt, mal einmal im Jahr geschlachtet und dann nicht nur für sich selbst, sondern für das ganze Dorf. Und wenn, ein Tagelöhner, versteht ihr das? So, der isst sowas nie. Und wenn er dann schon riecht und weiß, wenn die Arbeitszeit ist, dann kommt das ganze Dorf zusammen. Das heißt, er kriegt auch was davon. Das ist das Fest des Jahres oder besser gesagt, das ist das Fest seines Lebens für jeden Arbeiter, weil es das größte Fest des Vaters ist. Und wenn das für alle Leute, die in diesem Dorf sind und da mitfeiern, der größte Tag ihres Lebens quasi ist, weil der Vater scheinbar eine große Freude hat, dann muss es doch irgendwas Besonderes sein, wo auch der Erstgeborene dieses Vaters dabei sein sollte. Aber es gibt ein kleines Problem, denn der Erstgeborene ist total sauer. Warum kann man da sauer sein, wenn die Leute eine große Feier feiern und festen alle fröhlich sind, jubeln, tanzen, Musik? Wie kann man da noch sauer sein? Er ist sauer wegen dem Kalb. Wegen dem Kalb. Also, kann mir das wer erklären? Wegen dem Kalb sauer sein? Ja, erstens, es ist ein richtig teures Ding. Und zweitens, Frage an euch. Wem gehörte das Kalb? Wem gehörte das Kalb? Wir erinnern uns an den ersten Vers. Der Junge wollte sein Erbe, ne? Und dann heißt es, und der Vater teilte es unter sie. Das bedeutet, dass zu dem Zeitpunkt, solange der Vater noch lebte, zwar irgendwie alles dem Vater gehörte, aber es gehörte eigentlich alles schon dem. Und wer bedient sich jetzt an dem Kalb? Der Vater nimmt es einfach. Aber es gehörte eigentlich schon dem älteren Sohn. Sein Erbe wird gerade vor seinen Augen verbraten. Verstehen wir, was das bedeutet? Und dann noch für den, der sein Leben durchgehurt hat und alles ausgegeben hat und er sich denkt, der hat es nicht verdient. Wenn, dann hätte ich es mir verdient. Der ist nicht arbeiten gegangen, der hat sein Leben in Saus und Braus gelebt und ich bin am Arbeiten. Liebe Geschwister, es kommt noch schlimmer. Denn im Vers 28 heißt es dann, dass er nicht nur zornig war, sondern da ging sein Vater heraus. Und hier sind wir wieder beim Vater. Jetzt schaut, was das für ein Vater ist. Da ging sein Vater heraus und muss ihn bitten, komm. Hey, das sehen alle Leute. Wisst ihr, wie beschämend das für den Vater ist? Dass der Erstgeborene, der Erbe von allem, nicht kommt. Und der Vater muss da rausgehen und das Fest unterbrechen. Und dann muss er diskutieren. Und dann heißt es in Vers 29, und hier kommt ein Höhepunkt. Siehe, sagt dieser Sohn, mit anderen Worten, jetzt pass mal auf. Wow. Ich weiß nicht, ob wir so mit unseren Eltern reden würden. Jetzt pass mal auf. Ich habe gehorcht, Dad. Wie kannst du dem das Kalb geben? Ich habe gearbeitet. Du bist es mir schuldig. Ich habe ein Recht darauf, denn ich habe es mir verdient. Warum bekomme ich es nicht? Liebe Leute, was dieser zweite Sohn hier, der Ältere, tut, ist, er demütigt seinen Vater, er beleidigt seinen Vater, er beschämt seinen Vater und ganz ehrlich, jeder damalige Vater hätte diesen Sohn rausgeschmissen. Und wie geht dieser Vater mit ihm um? Er hört sich diese Worte an und dann rastet er völlig aus und schmeißt ihn raus, oder? Nein? Oh, okay, nee, Moment, wie steht es nochmal in der Bibel? Nein. Vers 31. Er sprach zu ihm, mein Kind. Luther sagt, mein Sohn. Aber hier steht, mein Kind. Er nennt ihn Kind. Er spricht herzlich mit ihm, nachdem er eigentlich beleidigt wurde, beschämt wurde, entehrt wurde. Was ist das für ein Vater, der sich das alles geben lässt, in your face, und dann noch einfach liebt? Ja, jetzt würde ich gerne wissen, okay, wie geht die Geschichte aus? Geht der Sohn ins Haus? Happy End? Komm, lass uns lesen, Vers 33. Vers 33, und es steht dort geschrieben. Oh, Moment einmal. Oh. Es gibt keinen Vers 33. Die Geschichte ist zu Ende. Hey, ganz ehrlich, wenn du einen Film schaust und die letzten 10 Minuten und gleich kommt der Höhepunkt und jemand zieht den Stecker, wie geht's dir dann? Hey, come on. Wenn du auf einen Berg steigst im Salzkammergut und den Gipfel schon siehst und die ganze Zeit auf den Gipfel schaust und dann kurz vor der letzten Kehre ist ein ganz großes Stoppschild von der Waldmeisterei, sagt, tut uns leid, Forstarbeiten. Der Weg ist gesperrt. Du liest das Buch, die Pointe kommt und auf einmal reißt der wer das Buch aus der Hand und dann Edge, Patch. Kann passieren, wenn man Kinder hat. Liebe Leute, warum um alles in der Welt, Jesus, hörst du die Geschichte hier auf? Warum beendest du sie nicht? Du lässt deine Zuhörer mit einem großen Fragezeichen im Kopf. Warum in alles in der Welt, Jesus, hast du die Geschichte nicht zu Ende erzählt? Wird es wieder eine glückliche Familie? Wer von euch möchte gerne wissen, warum Jesus die Geschichte hier beendet? Darf ich mal die Hände sehen? Wer möchte das wissen? Okay, ich würde das auch gern wissen. Entweder wir fragen Jesus, wenn wir dann auf der neuen Erde sind, oder wir lesen noch ein bisschen weiter. Gedanklich gehen wir noch ein Stück weiter. Okay, gehen wir noch gedanklich ein Stück weiter? Ich weiß, es ist 12 Uhr. I'm sorry. I'm really sorry. Wieso, für die Einstiegspredigt ist das nicht gut. Okay. Hab Gnade, bitte. Ich möchte euch, bevor wir zum zweiten Punkt gehen, weil wir sind, was sagt uns die Geschichte über Gott? Das ist unser erster Punkt. Der zweite Punkt ist, komme gleich. Aber bevor ich zum zweiten Punkt gehe, liebe Leute, ich möchte hier ganz kurz das runterbrechen auf unser Leben. Was hast du für ein Gottesbild? Was hast du für ein Gottesbild? Denkst du an Gott als einen zornigen Gott? An jemand, der dir auf die Finger schaut? An jemand, der möchte, dass du arbeitest und dir seine Liebe verdienst? Diese Bibel, die Bibel, die ich lese, meine Bibel sagt mir, nein, das ist nicht so ein Gott. Das ist ein liebevoller Gott. Das ist ein liebevoller Vater, der zart ist und mitleidet. Das ist ein Vater, der verschwenderisch ist. Gott ist Liebe. Amen, habe ich ein paar gehört. Gott ist Liebe und er liebt auch dich. Amen, Brother. Und ganz egal, wie du dich entscheidest, er liebt dich über alles, wie dieser Vater. Was für ein Gottesbild hast du? Zweiter Punkt. Was sagt uns die Geschichte über uns Menschen? Oberflächlich betrachtet haben wir hier zwei Söhne. Und wir würden meinen, der eine ist der Schlechte und der andere ist der Gute. So denken wir ganz oft. Der jüngere Sohn, der gibt uns quasi das klassische Bild von dem, was wir Sünde nennen. Er beleidigt seinen Vater, er hurt sich durchs Leben, er endet bei den Schweinen, lebt ein unmoralisch elendes Leben und wir würden sagen, aha, alles klar, habe ich verstanden. Jesus ist mir vollkommen klar, das ist schlecht. Das machen wir nicht, oder? Machen wir nicht. Nein, nein, machen wir nicht. Aber der Ältere, da sind wir eher dabei zu sagen, naja, das ist ja doch der Gehorsame, oder? Ist der nicht zu Hause geblieben? Moment einmal. Der Ältere war genauso getrennt vom Vater wie der Jüngere. Und was Jesus hier macht, ist, dass er unseren Blick schärft. Okay? Wir schärfen jetzt unseren Blick. Beide, sagt Jesus, beide waren weit weg vom Vater. Beide wollten nur die Sachen vom Vater, aber nicht den Vater selbst. Beide haben den Vater nur benutzt, um etwas von ihm zu bekommen, nämlich Reichtum und Ansehen. Nur, dass einer es tat, indem er böse war und wegging, und der andere es tat, indem er ganz brav gehorsam war. Und was Jesus in der Geschichte sagt, ist nicht der erste Sohn geht verloren, sondern der zweite geht verloren. Moment einmal, das dreht die Geschichte komplett auf den Kopf. Der sogenannte verlorene Sohn, der feiert das Fest seines Lebens, während der andere nicht zum Fest kommt. Wer ist der verlorene Sohn? Tim Keller, der Pastor aus New York, schreibt in seinem Buch The Prodigal God, dass es zwei Arten des Verlorenseins gibt. Zwei Arten des Verlorenseins. Denn warum geht der Ältere nicht zum Fest? Vers 29. So viele Jahre diene ich dir, sagt er, und habe dein Gebot noch nie übertreten. Ich bin dir nie ungehorsam gewesen. Was diesen Sohn abhält, zum Fest zu gehen, ist nicht seine Sünde, denn er hatte keine Sünde, von der er erzählen konnte, sondern sein Gutsein, seine Tadellosigkeit, seine Selbstgerechtigkeit. Ich bin immer gehorsam gewesen. Der gute Sohn geht nicht trotz seiner guten Taten verloren, sondern aufgrund seiner guten Taten geht er verloren. Ich möchte es kurz runterbrechen. Der Jüngere, der war grausam selbstverliebt, indem er ging und ungehorsam war. Der Ältere war grausam selbstverliebt, indem er blieb und gehorchte, aber nur an sich denkt und nicht an den Vater. Der Jüngere wollte sich selbst erlösen, indem er alle Regeln des Vaters brach. Der Ältere wollte sich selbst erlösen, indem er alle Regeln des Vaters penibels einhielt und genau drauf schaute. Jesus sagt, beide sind verloren in ihrem Gut und Schlechtsein. Denn beide haben keine Beziehung zum Vater und beide sind getrennt von Gott. Das Krasse an der ganzen Sache ist, dass am Ende der so böse Sohn errettet wird und der so gute verloren geht. Ja, du denkst jetzt, woher weißt du das? Woher weißt du das? Die Geschichte, die ist offen. Ich meine, Jesus hat es offen gelassen. Gerade weil er es offen lässt, liegt es auf der Hand. Und ich glaube, da kommt der Schlüssel rein. Denn die Frage am Anfang war, wer waren die Zuhörer von Jesus, als er diese Geschichte hielt? Für wen erzählte er die Geschichte? Na komm, gehen wir an Anfang des Kapitels. Lesen wir die Vers 1 und 2. Für wen erzählte Jesus die Geschichte? Es nahten sich ihm aber allerlei Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt die Sünder an und isst mit ihnen. Jesus sagte aber zu ihnen dies Gleichnis und sprach. Und das ist der Grund, warum Jesus die drei Gleichnisse erzählt. Jesus ist bereits am Tisch und isst mit den Zöllnern und Sündern. Er feiert das Fest des Lebens. Und da gibt's welche, die dabei stehen und sich nicht freuen können und nicht fröhlich sind. Für wen erzählt Jesus die Geschichte? Für die Pharisäer und Schriftgelehrten. Er erzählt diese Geschichte, weil es noch Menschen gibt, die nicht mit ihm sich an den Tisch setzen wollten. Weil es für sie eine Schande war, mit Zöllnern und Sündern sich zusammenzusetzen, weil sie dachten, mit solchen Menschen gebe ich mich nicht ab. Weil die haben ein Sündenleben gelebt, was man da offensichtlich erkennt, aber ich nicht. Denn ich bin immer im Hause des Vaters gewesen und ich habe gearbeitet und ich kenne das Wort Gottes. Und Jesus Christus bringt die Pointe und lässt die Geschichte offen, damit sich diese Zuhörer selbst die Antwort geben, ob sie sich an den Tisch mit Jesus setzen, der genau vor ihnen ist, denn sie saßen rund um einen Tisch, aber sie standen noch, verstehen wir. Und Jesus lädt sie ein mit dem Gleichnis und sagt, wollt ihr euch mit an diesen Tisch setzen? Wir Menschen, Jesus erzählt es ja für uns, die wir heute hier sitzen. Das hat mit uns zu tun. Wir Menschen, wir kehren Gott den Rücken, entweder. Und jetzt, liebe jüngeren Söhne, ja, hört mir gut zu. Wir kehren Gott den Rücken, entweder, indem wir ein unmoralisches Leben leben und keine Lust mehr haben. Oder wir kehren ihm den Rücken, indem wir uns dem Selbstverwirklichungswahn unserer säkularen Gesellschaft einfach freigeben und sagen, ist mir so egal, ob es einen Gott gibt, ich pfeife drauf, ich mache mein Leben, ich will, ich gestalte es, wie ich es will und die ganzen Medien, die ballern uns voll damit. Do it your way, am Ende zählt nur das, was du willst. Hey, wir kehren Gott den Rücken. Aber lasst mich auch etwas sagen an uns ältere Söhne und Töchter in unseren Reihen. Wir kehren Gott genauso den Rücken, indem wir uns mit Moral versuchen, selbst zu verwirklichen und selbst zu rechtfertigen vor Gott. Um wen geht's eigentlich? Geht's um den liebevollen Vater oder geht es um mich? Ja, Alejandro, jetzt komm mal runter hier. Ich meine, das kannst du ja nicht beurteilen, oder? Ja, stimmt, kann ich nicht beurteilen. Kann kein Mensch beurteilen. Denn das Krasse an dem Ganzen ist, dass zwei Personen heute hier nebeneinander in diesem Gottesdienst sitzen können und beide gehen am Sabbat in die Gemeinde und beide zahlen Zehnten und geben Gaben und engagieren sich und gehen zum Missionseinsatz und sie engagieren sich für die Jugend und machen dies und machen das und so weiter. Aber der große Unterschied ist, warum sie es tun. Das ist der Unterschied. Warum bist du da? Und Jesus sagt mir, hey, das sind viele Menschen in dieser Welt und auch STAs und auch Christen, die haben ein Herz wie das Herz von einem älteren Sohn, wie dieser ältere Bruder. Ich strenge mich doch an, ich gehorche, ich gehe doch zur Adventgemeinde und nicht zu einer anderen. Ich bete, ich missioniere und daher Gott muss doch irgendwas für mich irgendwann mal rausspringen, oder? Vielleicht Segen, Gesundheit, vielleicht ewiges Leben? Da muss doch irgendwas rausspringen, Gott. Du schuldest es mir, so wie der Ältere es sagte. Ihr Lieben, wisst ihr, was wir dann machen? Wir machen Jesus dann zu einem tollen Lehrer, ein tolles Vorbild machen wir dann. Wir machen Jesus zu unserem Chef, aber wir machen Jesus nicht zu unserem Erlöser. Wir bleiben unser eigener Erlöser. Denn es dreht sich alles nur um, was ich will. Und ich verwende und benutze Gott. Wir können so viel Moral und Religion hernehmen und Gott dafür benutzen, um meine Ziele zu erreichen. Es geht am Ende nicht um mich, sondern um Gott. Und die älteren Brüder, die gehorchen, um zu erhalten. Aber dann muss ihnen Gott etwas schulden. Und wenn sie es nicht bekommen, und wenn man es ihnen nimmt, dann sind sie vielleicht verärgert. Wie kannst du nur? Und wenn jemand nicht so ist, dann schaut man mit einem Blick auf andere Menschen, weil sie diese Moral nicht erreicht haben. Und fängt man an zu richten, zu kritisieren und setzt die Messlatte an, vielleicht an sich selbst, und dann schaut, wie die anderen das sind. Und Jesus Christus möchte uns den Blick schärfen. Er sagt, am Evangelium orientierte Christen, Menschen, die mir nachfolgen, die gehorchen Gott, einfach um Gott selbst willen, einfach um seiner Liebe willen, einfach weil er dir alles geschenkt hat, einfach so. Wir haben gesehen, was uns die Bibel über Gott sagt. Es ist ein Vater mit einem verschwenderisch großen Herzen, mit Liebe, mit offenen Armen für dich. Wir haben zweitens gesehen, dass es jüngere Brüder gibt und Schwestern gibt in unseren Reihen und ältere Brüder und Schwestern in unseren Reihen und dass wir beide ein Problem haben. Denn es geht am Ende bei beiden nur um ein Selbst, die Selbstbezogenheit und diese schreckliche Selbstverliebtheit, die das Problem ist von uns Menschen seit Anfang an. Und deswegen der dritte Punkt. Was sagt uns die Geschichte über Erlösung? Viele Menschen denken heute, Gott will gute Menschen in dieser Welt. Wisst ihr was? Jesus, der will nicht gute Menschen. Jesus will neue Menschen, die vom Herzen her erneuert sind, von innen nach außen und nicht von außen nach innen. Wir denken manchmal, die Guten sind gerettet, die Schlechten sind verloren, dachte ich manchmal als Kind genauso, oder? Jesus sagt, wait a minute, beide sind verloren. Und auch wenn sie oberflächlich anders ausschauen, auf tiefer ihrer Ebene ist ihr Problem genau das gleiche, denn sie sind selbstzentriert, selbst ausgerichtet auf sich selbst. Die einen tun es, indem sie sich selbst verwirklichen und man würde sagen, ja, das erkennen wir. Und die anderen tun es, indem sie sich vielleicht die Moral und auch den Glauben und Religion hernehmen, um sich damit zu decken und sagen, ich habe es ja erreicht. Ich habe ja gearbeitet. Ich bin gehorsam gewesen. Liebe Geschwister, am Ende ist es dieselbe Wurzel des Bösen. Wie werden wir dann erlöst? Jesus, bitte sag's uns. Es ist Gottes Liebe. Es ist Gottes Liebe. Die Liebe des Vaters allein. Der Vater, er läuft zum jüngeren Sohn. Der Vater, er geht zum älteren Sohn. Ihr Lieben, wenn du dich heute fragst, wenn du heute heimgehst und du dich fragst, oh Mann, Jesus, ich weiß nicht, manchmal dachte ich irgendwie, ja, diese jüngeren Söhne, so bin ich sicher nicht. Aber vielleicht hast du heute die Stimme von Jesus gehört, wie er dir den Blick schärft, ob du vielleicht nicht hier oder da manchmal auch Züge eines älteren Sohnes, einer älteren Tochter hast. Und Jesus sagt, ich strecke mich aus zu dir, denn ich liebe dich. Ich komme zu dir. Und wenn ihr das heute hört, ganz egal, ob du auf der Seite stehst oder auf der Seite stehst, wir von uns heraus, wir können uns nicht erlösen, wir versuchen es, meinen, dass wir es ganz gut können. Jesus sagt, es ist die Vaterliebe Gottes. Wie werden wir erlöst? Durch die Liebe des Vaters. Zweitens, Sünde ist mehr, als du denkst und siehst. Sünde ist mehr, als du denkst und siehst. Deshalb lasst uns bereuen, aus welchen Motiven wir selbst gute Dinge tun. Warum tue ich die Werke des Herrn? Es kann so oder so sein. Der Ältere hatte keine Sündenliste und er war trotzdem verloren, denn sein Motiv des Gehorsams war zutiefst selbstsüchtig. Und da denke ich an den Psalmisten, wenn der Psalmist sagt, verzeihe mir die verborgenen Sünden. Wer kann merken, wie oft er fehlt? Wir merken es nicht. Und das sage ich mir selbst auch, ich merke es nicht. Aber wenn ich tief in mein Herz hineinhöre, dann weiß ich, wie oft ich selbst als Pastor des Evangeliums in meinem Herzen mich erhebe und selbstsüchtig getrieben werde, weil es eine Wurzel des Übels ist. Deshalb, Sünde ist mehr, als du denkst und siehst. Deshalb bereue auch die Beweggründe für die Dinge, die wir meinen, die guten sind. Und drittens, dein Heimkommen ist zwar bedingungslos, du kannst immer heimkommen, aber es ist nicht kostenlos. Und okay, gib mir nochmal diese 2 Minuten. Folgt mir bitte, dass wir das verstehen. Denn ich glaube, wir müssen das schätzen, dass diese Party einen richtig großen Preis gekostet hat. Am Ende fragen wir uns, ja, was hat es denn Gott gekostet? Was hat es den Vater gekostet? Im Vers 31 steht, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, das ist dein. Was mein ist, das ist dein. Das Kleid, der Ring, das Kalb, sie gehörten irgendwie dem Vater, aber auch dem älteren Bruder. Und das alles musste hergegeben werden, damit der jüngere Bruder zurückkommen kann. Jemand musste zahlen. Und ihr Lieben, ich möchte euch sagen, es gibt einen wahren älteren Bruder. Es gibt einen wahren älteren Bruder, der, als er diese Geschichte erzählte, wusste, dass diese Brüder in dieser Geschichte, die Älteren, es nicht schaffen würden. Und er versuchte, ihr Herz zu erreichen. Aber er ist der wahre ältere Bruder. Und es hat ihm alles gekostet, damit wir zurück heim dürfen. Jesus Christus hing nackt am Kreuz, damit du gekleidet werden kannst als Kind Gottes. Jesus Christus wurde die Ehre geraubt am Kreuz, Gott zu sein, damit du einen Ring der Ehre wieder an deinen Finger gesteckt bekommen kannst. Jesus Christus wurden die Schuhe gelöst, von denen einst Johannes der Täufer sagte, ich bin es nicht wert, diese Schuhe zu lösen, damit wir einst hineingehen dürfen in das Reich Gottes, was er vorbereitet. Jesus ist dieser ältere Bruder und es hat ihn alles gekostet, damit du und ich bei diesem Fest dabei sein dürfen. Gott schenkt dir das Erbe des Lebens umsonst, aber es war nicht kostenlos. Es hat ihn alles gekostet. Und wenn wir uns das bewusst machen, dann verändert das dein Leben. Das allein verändert dein Herz. Wie werden wir erlöst? Es ist Gottes Liebe. Kehre um, nicht nur von dem, was du meinst, denkst und siehst, was schlecht ist und gut ist, sondern auch deine innersten Beweggründe, warum du die Dinge, die gut sind, tust. Und drittens, schätze, was es unseren älteren Bruder gekostet hat, damit wir heimkehren können in das Haus des Vaters. Ich schließe ab. Alejandro, komm bitte, brich es runter für meine Woche, die ich jetzt anfangen werde. Zwei Sätze. An alle jüngeren Schwestern und Brüder, die heute das Wort Gottes gehört haben. Vielleicht denkst du dir, ich habe es satt, Frömmigkeit und Religiosität, Floskeln und so weiter, die ich höre. Ich mag nicht mehr. Warum gehe ich überhaupt noch in dieses Haus? Weißt du, ein Stück weit kann ich es vielleicht verstehen. Und ganz ehrlich, Religiosität im Sinne, dass man sich irgendwo den Himmel verdienen möchte und Gott zufriedenstellen will, ich kann damit auch nichts anfangen. Aber ich möchte dir auch eins sagen, dieser Selbstverwirklichungswahn unserer Zeit, der uns mitreißt, das ist auch nicht die Lösung. Am Ende scheitern wir. Deshalb, Christsein ist keine Religion im Sinne der Leistung, sondern Christsein ist die Liebe des Vaters. Denk an diese Liebe, wenn du heute vor diesem Gottesdienst zurückgehst. Und an alle älteren Brüder und alle älteren Schwestern, die heute dieses Wort gehört haben, halten wir uns für gut? Paulus sagte, prüfe dich selbst, ob du im Glauben stehst oder ob du an dich selbst glaubst. Deshalb lege dieses tödliche Gutsein ab. Bitte Jesus, deinen wahren älteren Bruder, dass er dir die Augen dafür öffne und dass du sehen kannst, was es ihn gekostet hat, damit du eintreten kannst zu dem Fest, was unser Vater feiert. So lade ich euch alle ein. Lasst uns diesem Vater kommen. Da, wo du bist, ob älterer oder jüngerer Bruder, Schwester, du hast jetzt die Möglichkeit, ganz still zu werden, zu deinem Vater zu sprechen.
Wir hoffen, dass diese Botschaft dich im Herzen angesprochen und zum Nachdenken angeregt hat. Wir freuen uns auf ein Wiederhören bei Wortreich, dem Predigt-Podcast.